Ich musste unwillkürlich lachen. »Kann man fast so sagen«, gab ich zurück. »Kommt doch rein«, sagte sie, in genau dem Tonfall, in dem es Inga gesagt hätte. Ich war erschüttert, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelte. Es gelang Birgitta, telefonisch eine Vertretung für sich zu organisieren, und so konnten wir, die anzüglichen Blicke meiner Nichte erduldend, über Nacht bleiben und am Tag darauf die zuständigen Stellen aufsuchen. Die Leiterin des Pflegedienstes, eine handfeste Frau mit der Figur einer Ringerin, war begeistert von Christina. Erstens, erklärte sie, haben wir sowieso chronischen Mangel an Personal, da kommt so etwas wie ein Geschenk des Himmels, vor allem aber diese Einstellung. Christina hat mir alles erzählt, wissen Sie, die Möglichkeit zu haben, aufgrund seiner guten Noten eine Klasse überspringen zu dürfen und sich dann dafür zu entscheiden, das gewonnene Jahr einem pflegebedürftigen Angehörigen zu widmen. Ich wäre anstelle Ihrer Schulleiterin auch stolz gewesen. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich konnte nur verblüfft nicken. Dieses Talent, Ausreden aus dem Ärmel zu schütteln, schien genetisch verankert zu sein. Birgitta sprach in der Zwischenzeit mit dem Leiter des nächstgelegenen Gymnasiums. Sie hat mir die Einzelheiten erklärt, aber ich habe offen gesagt nur verstanden, dass sie am Ende irgendwie einen Weg durch das Labyrinth der Vorschriften gefunden hatten, damit Christina ohne weitere Verzögerung in diese Schule wechseln konnte. Ihr Vater muss natürlich zustimmen, schloss sie. Das wird er, das garantiere ich dir, erwiderte ich. Auf dem Rückweg musste ich tanken. An der Kasse der Tankstelle fiel mein Blick auf die Schlagzeilen der Zeitungen und ich traute meinen Augen nicht. Skandal um Rütli Farm, stand da. Und illegale medizinische Versuche an Waisenkindern. Das Wichtigste las ich auf dem Weg zum Wagen, den Rest in der nächsten Parkbucht. Die Polizei, die Dimitri verhaftet und seine Computer beschlagnahmt hatte, hatte offensichtlich nicht nur deren Festplatten gründlich gesichtet, sondern auch alle anderen Unterlagen, darunter die Ausdrucke von Hungerbühls geheimer Datei. Man hatte ein paar der Angaben darin überprüft und genug Verdachtsmomente gefunden, um einen Richter zu weitergehenden Beschlüssen zu bewegen. Noch während der Nobelpreisverleihung, als man Niederlassungsleiter Reto Hungerbühl ahnungslos im Auditorium des Konzerthüs wusste, waren Beamte in alle Richtungen ausgeschwärmt. Die Niederlassung von Rütli Farm war durchsucht worden, Hungerbühls Wohnung, die Stockholmer Labors und das Waisenhaus Kroksberger. Dessen Leiter, hieß es, sei vollumfänglich geständig und habe Hungerbühl und einige seiner Mitarbeiter schwer belastet. Die Konzernzentrale erklärte, nichts von den Plänen Hungerbühls gewusst zu haben und bot volle Kooperation mit den Behörden an, um jegliche Zweifel daran auszuräumen. Hungerbühl selbst, inzwischen in Untersuchungshaft, schwieg zu allen Vorwürfen. Die einzige Stellungnahme, die ihm ein Reporter entlocken konnte, lautete: »Das ist alles ein Komplott gegen mich. Nichts davon ist wahr. Eine Verschwörung.« Birgitta musste lachen, als sie das las. Seltsam, oder? Immer diese Verschwörungen. »Überall«, nickte ich und drehte den Zündschlüssel. »Die reinste Landplage.« Gegen 8:30 Uhr abends betrat ich schließlich das Servito in der Rieringsgatan. Ein intensiver Geruch nach frischen Spaghetti, Tomatensauce und Knoblauch empfing mich, sowie ein Kellner, der wissen wollte, ob ich reserviert habe. »Nein«, gab ich zu, »aber ich will nur nachsehen, ob jemand Bestimmtes hier ist.« Der, den ich suchte, war tatsächlich da. »Sie sehen mich erstaunt«, sagte Tove Mortensson gänzlich unerstaunt und musterte mich über den hohen Rand seiner schmalen Brille hinweg, als ich ihm gegenüber Platz nahm. Er hatte einen großen Antipasti-Teller und eine angebrochene Flasche Chianti vor sich. »Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie nicht einfach nur zufällig hier sind und mal Hallo sagen wollten.« »Stimmt«, sagte ich. »Ich möchte Sie um Hilfe für einen Freund bitten.« Ich beugte mich vor und erzählte ihm halblaut, was es über Dimitri zu wissen gab. Die verhaltene italienische Musik, die das Lokal berieselte, tat das ihre, um nichts davon bis an den nächsten Tisch dringen zu lassen. Mortensson widmete sich dem Verzehr einer Artischocke und fragte dann: »Diese Sache in Russland, wissen Sie, worum es da geht?« »Nein, aber wie ich Dimitri kenne, ist er schuldig wie Judas.« »Hm, verstehe.« Er überlegte kauend. »Wann ist er verhaftet worden? Dienstag? Das heißt, dann ist er, wie ich die Sache einschätze, am Donnerstag in den Flieger gesetzt worden. Das heißt, Ihr Freund sitzt auf jeden Fall schon in einem russischen Gefängnis. Gut, ich werde sehen, was sich da machen lässt. Ich habe ein paar Beziehungen nach Petersburg. Da sollte sich ein Kollege finden, der vor Ort tätig werden kann.« »Danke«, sagte ich. Mortensson faltete eine mächtige Scheibe Parmaschinken auf seine Gabel. »Darf ich bei der Gelegenheit fragen, wie Sie mich zu bezahlen gedenken?« »Ich habe noch Geld, keine Sorge.« »Aus illegalen Geschäften, nehme ich an. Kein Kommentar.